Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Arbeitsunfälle in Deutschland. Mehr als ein Toter pro Tag. Ein Artikel von Renate Dillmann. Am 10. Oktober dieses Jahres starb der bulgarische Arbeiter Refat S. unter bisher ungeklärten Umständen im Duisburger Stahlwerk bei ThyssenKrupp. Er war 26 Jahre alt. Es war sein zweiter Arbeitstag. Refat S. wurde im Schlackerbecken gefunden. Die Polizei ermittelt noch. In jeder Woche sterben durchschnittlich 10 Arbeiter auf Baustellen, in Stahlwerken, Chemiefabriken, Schlachthöfen. In der Regel sind es Männer. Oft Migranten, die unter besonders hohem Arbeitsdruck in besonders wenig gesicherten Bereichen arbeiten. Öffentlich interessiert das tägliche Sterben in der BRD nicht groß, jedenfalls deutlich weniger als der natürliche Tod einer uralten Monarchin. In Duisburg hat es einige durchaus beachtliche Demonstrationen gegeben, in denen Aufklärung und besserer Arbeitsschutz gefordert wurde. Davon war in den Blättern der Funke Mediengruppe, die das Ruhrgebiet geistig betreuen, nicht sonderlich viel zu lesen. In die überregionalen Nachrichten der Tagesschau oder das Heute-Journal bringt es ein solcher Protest natürlich erst recht nicht. Kein Wunder, er greift ja nicht missliebige Potentaten in Russland, Iran oder China an. Im Normalfall sind jedenfalls mehr als ein paar Zeilen in der Lokalpresse nicht zu erwarten. Mann stirbt bei Arbeitsunfall in 30 Meter tiefen Versorgungstunnel, geschehen am 22. Juli 2022 in Berlin. Oder tödlicher Baustellenunfall, Arbeiter 47 von Betonbalken erschlagen, geschehen am 21. September 2022 in München. Und so weiter. Die Statistiker der gesetzlichen Unfallversicherung zählen selbstverständlich das Gesamtgeschehen in Deutschland penibel mit. Zitat. Im Bereich der Unfallversicherung der gewerblichen Wirtschaft und der Unfallversicherung der öffentlichen Hand ereigneten sich 2021 insgesamt 806.217 meldepflichtige Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hatten. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Das Arbeitsunfallrisiko je 1000 Vollarbeiter ist mit einem Wert von 19,78 um 7,2% gestiegen. Im Jahr 2021 waren 12.079 schwere Arbeitsunfälle zu verzeichnen, bei denen es zur Zahlung einer Rente oder eines Sterbegeldes gekommen ist. Damit ist das Risiko, je 1000 Vollarbeiter einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden, von 0,321 im Vorjahr auf 0,296 in 2021 um 7,6% gesunken. Bei den tödlichen Arbeitsunfällen ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 111 Fälle auf 510 Todesfälle zu verzeichnen. Zitat Ende. Tragische Einzelfälle. Gehört die Gefahr eines eventuell sogar tödlichen Arbeitsunfalles schlicht zum normalen Lebensrisiko? Oder ist mehr zu den Ursachen zu sagen? Unfallursache Kapitalismus. Unternehmen gehen durchaus robust mit der Gesundheit ihrer Arbeitskräfte um, weil sie den Produktionsprozess zum Zweck der Gewinnerwirtschaft einsetzen. Das, was die Betriebe mit der gezahlten Lohnsumme an Leistung, extensiv wie intensiv, aus ihren Beschäftigten herausholen können, ist das entscheidende Mittel, die Spanne zwischen investiertem und hergestelltem Eigentum zu vergrößern. Wie sehr es ihnen gelingt, die in ihrem Betrieb geleistete Arbeit produktiv zu machen, ist die Größe unter all ihren Ausgaben, auf die sie direkten Einfluss haben. Mit ihrer Direktionsgewalt über den Betriebsablauf machen sie Vorgaben für den Arbeitsprozess und können diese durch Geschwindigkeit, Taktung oder die Menge der erteilten Aufträge objektivieren. So steigern sie kontinuierlich die Anstrengung, die der einzelne Arbeitnehmer an, in Anführungszeichen, seinen Arbeitsplatz zu erbringen hat. Arbeitsunfälle, unmittelbare Gefahren und systematische Gesundheitsgefährdungen für die Arbeitskräfte gehören insofern in der Marktwirtschaft ebenso zum Arbeitsalltag wie der systematische körperliche und mentale Verschleiß, der seine Spuren in Form chronischer Krankheiten hinterlässt. Später dazu mehr in Teil 2. Kurz. Unternehmen verschwenden Physis und Psyche ihrer Beschäftigten und sparen an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Staat muss Arbeitsschutz erzwingen. Arbeitsschutz ist in der kapitalistischen Produktion nichts, worauf ein Unternehmer von sich aus Wert legt. Schutzvorrichtungen bei der Bedienung von Maschinen, Lärmschutz, die Verwendung nicht schädlicher Stoffe, stabil gebaute Arbeitshallen, die nicht einsturzgefährdet sind und in denen der Brandschutz gewährleistet ist. All das verursacht Kosten und wird deshalb, wenn es allein nach dem Willen der Unternehmen geht, nur gemacht, wenn die entsprechenden Schutzmaßnahmen im Verhältnis zu den anfallenden Kosten und den zu erwartenden Betriebsausfällen durch Unfall sich lohnen. Ein Blick in die Geschichte oder in Länder, in denen für den kapitalistischen Weltmarkt produziert wird, ohne dass der Staat entsprechende Vorschriften macht, zeigt, wie brutal mit Leib und Leben der Arbeiter umgegangen wird. Karl Marx berichtete aus den Fabriken seiner Zeit vom systematischen Raub an den Lebensbedingungen des Arbeiters während der Arbeit und stellt fest, Zitat, was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Reinlichkeits- und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen, Zitat Ende. Die rücksichtslose Praxis seiner Unternehmer hat der deutsche Sozialstaat im Interesse an einer nachhaltigen Benutzbarkeit seiner Arbeitsbevölkerung nach und nach durch Arbeitsschutzgesetze eingeschränkt. Heute gehören zum Arbeitsschutz diverse Rechtsverordnungen, unter anderem Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Bierstoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung, Lastenhandhabungsverordnung, PSA-Benutzungsverordnung, Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. All diese Verordnungen sind an dieser Stelle verlinkt. Dass dermaßen viele staatliche Verordnungen nötig sind, um den modernen Arbeitsprozess für die Arbeitnehmer wenigstens so aushaltbar zu machen, dass sie, zumindest als statistisches Kollektiv, ein Arbeitsleben durchstehen, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens stellt es dem Zweck, um den es in den gesetzlich regulierten Fabriken, Baustellen und Büros geht, kein gutes Zeugnis aus. So etwas Unschuldiges wie Versorgung der Menschen mit Konsumgütern wird es wohl kaum sein. Denn wenn es um diesen Zweck ginge, würde niemand die dafür fällige Arbeit so gefährlich und schädlich organisieren, dass bei der Produktion Physis und Psyche schon so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass der Genuss der produzierten Güter gar nicht erst mehr sorglos zustande kommt. Wenn zweitens per Rechtsverordnung einige bisher erlaubte Praktiken verboten werden, etwa die Überschreitung eines bestimmten Tageslärmpegels oder einer Hand-Arm-Vibration, dann sind damit alle Schädigungen an Ohren, Bandscheiben und Leber unterhalb der gezogenen Grenze bzw. Durchschnittswerte erlaubt. Ganz im Gegensatz zur üblichen Vorstellung vom Schutz legen die staatlich definierten Grenzwerte, das gilt übrigens auch für Lebensmittel und andere, mit ihrem Verbot eines Übermaßes also fest, in welchem Maß die Gesundheit der Betroffenen staatlich erlaubtermaßen angegriffen und verschlissen werden darf. Drittens verpflichtet der Staat sämtliche Unternehmen, in eine gesetzliche Unfallversicherung einzuzahlen. Er unterstellt damit, dass Arbeitsunfälle auch bei Geltung aller gesetzlichen Regelungen passieren und zwingt die Betriebe als Gesamtheit, die durch Unfälle am Arbeitsplatz, zu denen auch Unfälle auf dem Weg dorthin gerechnet werden, sowie bei anerkannten Berufskrankheiten hervorgerufene Behandlungs- und Folgekosten zu übernehmen. Zur Finanzierung der Versicherung werden die Betriebe in sogenannte Gefahrenklassen eingeteilt, was neben der Anzahl der von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer unterschiedlich hohe Versicherungsbeiträge begründet. Die Einteilung beinhaltet ein objektives Eingeständnis. Sie macht nämlich deutlich, dass die Beteiligten in Politik und Wirtschaft sehr detailliert zu unterscheiden wissen, wie gefährlich die Produktionszweige ihrer kapitalistischen Marktwirtschaft im Einzelnen sind. Zudem sollen die Beitragskosten die Unternehmen im Idealfall motivieren, die Kosten der Unfallversicherung im Eigeninteresse durch freiwilligen Arbeitsschutz zu senken. Die Realität dieses Ideals besteht allerdings in einer betriebswirtschaftlichen Abwägung. Sind die entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen teurer als der einzelbetriebliche Anteil an den Versicherungsbeiträgen, dann spricht aus der Sicht des Betriebes leider nichts zugunsten der Schutzmaßnahmen. Oder anders formuliert: Die Gefährdung und Zerstörung von Gesundheit erhält auf diesem Weg einen Preis und wird damit zum Gegenstand einer Kosten- und Nutzenabwägung, die nicht selten die Inkaufnahme vermeidbarer Unfälle und Krankheiten einschließt. Das gilt umso mehr, als staatliche Kontrollen bei den Arbeitsschutzmaßnahmen sich auf Stichproben beschränken und nur alle Jubeljahre stattfinden. Bei Betrieben unter 500 Mitarbeitern heißt das im Klartext alle 20 Jahre. Das ist das Resultat davon, dass das Personal bei der Gewerbeaufsicht zwischen 2005 und 2010 drastisch zusammengekürzt wurde. Das Dilemma der Beschäftigten. Die staatliche Regelung erspart den Arbeitnehmern nicht, dass sie um entsprechende Arbeitsschutzvorrichtungen oft noch selbst kämpfen müssen, zum Beispiel Lärmschutz. Sie selbst sehen sich, gerade angesichts ständig steigender Leistungsanforderungen im Arbeitsprozess, dem Widerspruch ausgesetzt, dass Vorschriften bzw. Vorrichtungen vielfach zu einer Behinderung ihrer Arbeitsleistung führen, also Lohn- oder Zeitkosten. So kommt es zu dem bekannten Phänomen, dass Arbeitnehmer die Schutzvorschriften gegen ihr eigenes Schutzinteresse missachten, Maschinen bei laufendem Betrieb reparieren, Schutzvorrichtungen, weil störend, abmontieren und so weiter und so fort. Wenn es zu einem Unfall kommt, taucht deshalb als erstes die Frage auf, ob der betroffene Arbeitnehmer Sicherheitsschuhe oder Helm getragen oder die neben dem Erste-Hilfe-Kasten ausgehängten Vorschriften beachtet hat. Obwohl vom Chef über den Fuhr bis zum Hilfsarbeiter alle wissen, dass die geforderte Leistung meist nicht zu erbringen wäre, wenn sich alle so verhalten würden. So wird versucht, die Verantwortung abzuwälzen. Nicht der auf Profit orientierte Betrieb mit seiner Organisation der Arbeit ist schuld, sondern derjenige, der für sich am Arbeitsplatz zu viel rausholen wollte. Fazit: Mit seiner Gesetzgebung zum Arbeitsschutz legt der moderne Sozialstaat die Bedingungen dafür fest, wie Benutzung und Verschleiß der Arbeitskräfte so vonstatten gehen, dass das Ganze gewissermaßen nachhaltig passieren kann. Das schließt offenbar, siehe die Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung, nach wie vor eine erkleckliche Zahl an Arbeitsunfällen mit gesundheitlichen Folgen ein und auch ein paar hundert Tote pro Jahr. Das ist auch kein Wunder. Denn am Zweck der Arbeitsplätze in seiner Wirtschaft ändert ein solches Gesetz ja erklärtermaßen nichts. Mit der Arbeit der Leute soll Gewinn erwirtschaftet werden. Und das bedeutet, unter den Bedingungen der globalen Standortkonkurrenz nichts Gutes für die Beschäftigten. Die wiederum müssen sich angesichts des brutalen Unterbietungswettbewerbes, in dem sie in Anführungszeichen normal und erst recht als migrantische Wanderarbeiter stehen, auf alle Bedingungen einlassen und schauen, wie sie damit klarkommen. Für Refat Est ist das nicht aufgegangen. Es ist schon ein ziemlich robustes Verhältnis zur fremden wie eigenen Gesundheit, wozu die marktwirtschaftliche Konkurrenz ihre Subjekte nötigt. Unser Lesetipp: Renate Dillmann und Arian Schiffer-Nasseri, Der soziale Staat, über nützliche Armut und ihre Verwaltung, ökonomische Grundlagen, politische Maßnahmen, historische Etappen. Erschienen im VSA Verlag in Hamburg 2018. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.